Wenn ich jemanden noch nicht begrüße habe, dann einen guten Morgen von mir aus, von meiner Seite aus. Das hätte ich vielleicht vorhin schon machen sollen in der Abkündigung. Ich war gestern bei dem Treffen der Gemeindeleitungen in Hamburg und ich darf von dort herzliche Grüße ausrichten. Sie denken öfter an uns, wie wir uns das vielleicht denken, habe ich mir da sagen lassen. Und das ist ja auch schon mal tröstlich. Gut, ja. Ich habe eine Predigt heute Nacht noch erweitert und hoffe, dass wir in einer vernünftigen Zeit mit allen durchkommen. Ich werde sonst in der Predigt abbrechen und dann das nächste Mal, wenn ich dran bin, weitermachen. Also sobald ich sehe, dass irgendjemand die Augen verdreht, höre ich auf. Ne? Dann möchte ich noch daran erinnern, dass wir heute 10 Minuten später angefangen sind. Ja, nicht, dass man mir das nachher ankreidet, du bist immer zu lang. Wollte ich gerne loswerden. So. Ja, und dann fangen wir einfach ganz normal mit unserer Predigt an. Ihr wisst das, wenn ich predige, habe ich immer einen Satz, ein Wort von Gott für euch, für jeden von uns, auch für mich. Persönlich. Und da steht heute im 2. Timotheusbrief 1,2 an Timotheus, mein geliebtes Kind. Und ich übersetze mal an meine Kinder in Christus Jesus hier in Lübeck. Gnade und Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Das möchte ich euch heute überbringen. Ihr Lieben, das ist ein Wort von unserem Vater im Himmel, das er zeitlos durch seinen Heiligen Geist an seine Kinder geschrieben hat. Das gilt heute genauso wie vor 2000 Jahren und wir können uns daran freuen, damit sind wir persönlich gemeint. Am Anfang war das Wort und wir wissen es, das Wort hat einen Namen, das Wort heißt Jesus, Gottes eingeborener und erstgeborener Sohn. Hier haben wir unseren dreieinigen Gott einmal zusammen auf frischer Tat ertappt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ist das nicht schön? Ja, ihr Lieben, Sie haben für uns nicht nur dieses Wort, sondern die Fülle an Worten an uns in der Heiligen Schrift geschrieben und an uns gesandt. Und jetzt liegt es an uns, diese Worte und diese Botschaften zu empfangen. Hört ihr bitte, es liegt an uns, an jedem Einzelnen, den Empfängern der Botschaft, diese auch zu empfangen, anzunehmen. Und nicht nur das, empfangen genügt eigentlich auch nicht, sondern wir sollten diese dann auch annehmen und zwar genauso, wie der Absender sie abgeschickt hat. Lachen wir nicht darüber, denn genau das fällt den Menschen seit Jahrtausenden ausgesprochen schwer. Nicht, weil sie dumm sind. Nein, das wäre ja noch entschuldbar. Jürgen hat es eben schon angesprochen im Gebet. Da können Sie ja für die Dummheit können Sie nicht dazu. Nein, einer der meisten Gründe, warum Gottes Wort nicht angenommen wird, ist schlicht und einfach Stolz. Ja, genau, Stolz. Und der Stolz sagt einfach nur, ich weiß das sowieso besser. Ich weiß es besser wie alle anderen, ja, ich weiß es auch besser wie der Pastor und natürlich weiß ich das besser wie der Vorsitzende unseres Bundes, dem Verein, in dem wir uns organisiert haben oder auch wie die Ältesten des Verbandes, weiß ich auch besser. Ja, und wenn ich das Wort Gottes so lese und so für mich bedenke, das kann ja so wohl auch nicht sein. Das kann Gott ja so nicht gemeint haben. Vorsicht, liebe Freunde, hört besser auf mich. Ich meine jetzt nicht mich, sondern denjenigen, der das gesagt hat. Er weiß sowieso alles besser, auch wie das Wort Gottes. Und deswegen wird das häufig umgeschrieben, so wie es passt, ne? So lange, bis es passt. Gut, ihr Lieben, das ist alles traurig und führt immer wieder zu einem ganz schlechten Ende. So sagt es uns die Heilige Schrift, bevor ein Herz fällt, wird es stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Ich möchte jetzt einmal ein kleines Beispiel vortragen. Einfach so, was mir gegeben worden ist, indem wir sehen können, wie fatal das im Einzelnen für uns ganz persönlich sein kann. Wir sollen ja einen Ertrag von dem Wort haben, was wir ja gelehrt bekommen, was wir weitergegeben bekommen. Und ich habe einmal das Wort aus Lukas 13,11. Das habe ich schon mehrfach gelesen gehabt, eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit, aus dem einfachen Grunde, Lukas war Arzt und deshalb war er für mich immer besonders interessant bei meinem ewigen Thema Heilung. Ich lese es uns einfach einmal vor. Jetzt bin ich aus Versehen bei Markus gelandet. Geht gleich weiter. So, ich hatte mir das alles schon so schön vorbereitet. Also Lukas 13, Vers 11. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Wow, wenn das doch immer so schön einfach wäre. Ja. Na toll, habe ich zu Anfang immer gedacht. Unser Chef, so gewissermaßen im Vorbeigehen, hat er diese arme Frau, die sich bereits 18 Jahre damit abgequält hatte, dass sie nicht mehr, überhaupt nicht mehr gerade gehen konnte und sich nicht mehr aufrichten konnte. 18 Jahre, ihr Lieben. Und dann kam Jesus zu einem Überschluss auch noch am Sabbat. Ach, du ahnst das nicht. Und er sagte, nein, er befahl, Frau, sei frei von deiner Krankheit. Ja, da hätte wohl jeder gerne gehört. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Und wenn das keine Erfolgsgeschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Nun, wir hatten seinerzeit diese Geschichte hauptsächlich deswegen immer mal wieder gelesen, weil Jesus diese Heilung an einem Sabbat vorgenommen hatte, an einem Sonntag, an einem Feiertag, was bei den Juden streng verboten war. Aber Sabbat, ich denke sogar, er hat es gemacht als Provokation der Schriftgelehrten, aber das ist meine persönliche Meinung, das steht nirgendwo. Nun, wir hatten seinerzeit diese Geschichte, habe ich schon gesagt, immer gelesen, weil Jesus diese Heilung am Sabbat vorgenommen hat. Nein, heute soll uns etwas ganz anderes interessieren. Unser Thema ist ja, das hatte ich schon mal mehrfach angekündigt, Heilung. Irgendwann, als ich die Heilungsgeschichte näher betrachtete, fiel mir auf, dass die Ursache dieser schweren Erkrankung auch in dieser Geschichte drin stand. Ist das nicht interessant? Da stand, sie hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Das steht da wörtlich drin, ich sage es nur mal so. Und logisch, das ist Ursache und Wirkung, so wie Gott es auf der Erde festgelegt hat. Saat und Ernte, Ursache und Wirkung. Und da kam natürlich sofort die Gegenseite und schaltete sich ein, sag mal, Dieter, in unserer heutigen Zeit noch an Geister glauben, ist das nicht ein bisschen überholt im Zeitalter der modernen Medizin? Ja, okay. Zu Anfang hatte mich das fast überzeugt und ich fand mich auch ein bisschen albern. Aber ich war Gott sei Dank Mitglied einer Pfingstgemeinde und der Umgang mit Geistern war mir von Anfang an geläufig, zumindest erst einmal mit dem Heiligen Geist, in den ich gleich am Anfang meiner Nachfolge Jesu Christi getauft worden bin. Alle eigenen Überlegungen der nächsten Zeit über den Zusammenhang zwischen der Ursache, ein Geist, und der Wirkung, Krankheit, traten dann aber schließlich beiseite, weil ich ja wusste und erkannte, wo dieser Bericht stand, in der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes. Und das hat mir dann schließlich und abschließend für immer bis heute gereicht. Wenn dieses Wort in der Heiligen Schrift steht, dann muss man es nicht diskutieren, dann muss man es einfach nur so nehmen, wie es da drin steht. Ihr Lieben, jetzt kommt die Nachgeschichte zu diesem Vorspann. Ich bin nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes geworden. Also habe ich mein Wissen auch mit anderen geteilt. Weniger natürlich mit Gesunden als sie mit Kranken. Die Gesunden hatten es ja einfach. Sie mussten sich an diesen Dingen oder mit diesen Dingen gar nicht erst beschäftigen und waren schnell mit dem einen oder anderen Vorurteil zur Hand. Oder sie haben es eben lächerlich gemacht, wie es ja fast normal geworden ist, wenn es um biblische Themen geht. Bei den Kranken allerdings war es anders. Je nach Leidensstand waren sie manchmal tatsächlich bereit, diesem Wort Glauben zu schenken. Sie haben das Wort Gottes angenommen, ließen sich in Jesu Namen die Hände auflegen und es passierte tatsächlich mehrmals, dass genau das passierte, was wir schon in der Heiligen Schrift beim Wirken Jesu in der Synagoge lesen konnten. Sie wurden gesund. Wow. So, tolle Geschichte, könnte man meinen. Warum erzähle ich das hier und heute? Um mich selber zu beweihräuchern oder um mir ein gutes Licht auszustellen? Nein, wirklich nicht. Allerdings bekomme ich da auch einen, nämlich einen kleinen, meinen Teil ab. Dann stellt euch mal vor, ich hätte diese Bibelstelle nie gelesen. Oder ich hätte sie gelesen und als Tünkram abgetan, einfach nicht geglaubt. Ich bin doch ein aufgeklärter Mensch des 20. Jahrhunderts, geh mir weg mit Geistern und sowas, unvorstellbar. Soll ich mich denn zum Affen machen? Wenn ich nicht auf den Heiligen Geist gehört hätte, der mich vorsichtig und langsam an diese Wahrheiten herangeführt hätte, wisst ihr, was dann passiert wäre? Ich hätte durch meine Überheblichkeit, durch meinen Stolz, allen Menschen, denen ich hätte helfen können, ich hätte ihnen die Chance auf Heilung vorenthalten. Und wer von uns möchte diese Verantwortung übernehmen, durch Nichtbefolgen des Wortes in seiner Klarheit und in seiner Wahrheit und durch den, der seine ganze Person und Persönlichkeit in die Waagschale geworfen hat und sich dafür verbirgt, nämlich Jesus Christus. Brüdern und Schwestern die Chance auf Heilung vorzuenthalten. Wäre das in Ordnung gewesen? Ihr Lieben, heute möchte ich mit einer Predigtreihe beginnen, mit deren Thema ich mich schon mein ganzes christliches Leben beschäftigt habe, mit Heilung. Es gibt nur noch wenige, die mich von früher kennen, weil ich schon so unheimlich alt bin. Ich bin mal zum Glauben gekommen, weil ich über Nacht von einer ganz schweren Krankheit über Nacht heil geworden bin. Bin abends noch todkrank gewesen, Medikamente bis zum geht nicht mehr und am nächsten Morgen aufgestanden, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte und es war nicht ein einziges Symptom mehr da. Naja, manche kennen das von früher. Ja, und heute nun möchte ich ganz vorsichtig einsteigen in dieses Thema, das für ganz viele Menschen hochaktuell ist, als sie eben krank sind. Und das unter der und dieses Thema, das steht dann auch noch unter der Jahreslosung. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Ja, und da gibt es Menschen, sehr viele Menschen, die dabei denken, naja, das ist ja alles nett und das ist ja schön, aber es sagt mir so rein gar nichts. Gott sagt, er macht alles neu, aber ich bin schon mit dem Alten nicht zurechtgekommen. Was soll das also? Und da beginnt schon ein Teil des Problems. Viele kommen gar nicht auf die Idee, dass Gott überhaupt zu den Menschen spricht. Und ganz viele glauben zudem, dass Gott keinesfalls heute noch zu den Menschen spricht. Und dieser Glaube, der sich auf das gründet, was Menschen bis hierhin selbst erlebt haben, dieser Glaube ist dann die Grundlage ihrer eigenen Gedankenplattform. Und oh Wunder, es geht vieles in ihrem Leben schief. Oder sagen wir es direkter, dieser Unglaube ist das Fundament ihres Lebens, auf dem sie stehen. Und wenn man das weiß, dann beginnt man zu verstehen, warum vieles so beklagenswert ist heutzutage, wie es ist, wie es leider auch in weiten Kreisen christlicher Menschen ist. Sie haben einfach keinen Glauben mehr und versuchen ihr Leben möglichst autark zu leben und ohne Gott zu leben, der meist sowieso zusätzlich auch noch moralische Ansprüche an sie stellt und erfüllt sehen will. Und das passt dann gerade meist so gar nicht. Und dadurch ist dann noch eine andere Form des Unglaubens entstanden. Man macht es einfach und gibt einfach der Mehrheit recht. Und damit sind wir dann ja auf jeden Fall auf der richtigen Seite, wenn wir mit der Mehrheit schreien. Und der Gegenspieler Gottes, der Satan, der lacht sich ins Fäustchen. Ihm fällt seine Ernte gewissermaßen in den Schoß. Ja, das ist traurig. Das ist in höchstem Maße traurig. Aber nun kommt es, das Wort, was uns immer wieder aufrüttelt, aber Gott. Gott hat einen Heilsplan für uns, für die Menschen geschaffen. Und wie wir hier sind gewissermaßen von Gottes Geist vorsichtig gezogen, wir sind auf diesen Zug aufgesprungen. Gott sei Dank. Unmittelbar bei unserer Bekehrung ist etwas ganz Tolles passiert. Unser Geist ist von Neuem geboren worden. Und jeder, der sich zu Jesus, den Gottesdienst, bekehrt hat, wurde auf der Stelle mit dem Heiligen Geist versiegelt und bekam damit gewissermaßen eine direkte Verbindung zu Gott. Eine Standleitung zur ständigen Kommunikation mit Gott, unserem Vater im Himmel, unserem Schöpfer. Zum Beispiel für Gebete. Und damit können wir nicht nur zu Gott beten, sondern, was sich so auch nicht viele gerne vorstellen können, wir können Gott auch direkt hören, was er zu seinen Kindern und zu jedem Einzelnen von uns spricht. Tatsächlich, Gott, er spricht und wir können hören, wenn wir das wollen. Ja, wenn die Menschen nur hören würden, seufzt. Und zu seinen Kindern spricht unser Gott dieses Jahr, siehe, ich mache alles neu. Und das allein ist doch schon eine große Freude. Nun, darüber ist jetzt am Jahresanfang schon sehr viel gepredigt worden, wird noch viel gepredigt werden und das ist auch gut so. Und nun, ihr Lieben, möchte ich euch auf etwas hinweisen, worüber ich vor kurzem eine ganze Predigt weitergeben konnte. Einer der ersten Dinge, die uns nach unserer Wiedergeburt aufgetragen worden sind, lautet, lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Gedanken. Oder auch, lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Sinne. Oder sogar, so kann man es auch übersetzen, lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. Ja, und warum ist das eigentlich so wichtig? Weil die Summe aller erlebten Ereignisse jedes einzelnen Menschen in seinem Leben zu einer Art eigenen Glauben geführt hat, der von Beginn an völlig falsch gestrickt worden ist, zu einem Irrglauben geführt hat und in keinem Fall mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit übereinstimmt. Aber wie ich heute schon gesagt habe, der kollektive Irrglaube prägt die allgemeinen Glaubensinhalte, wird aber dadurch nicht richtiger, weil ihn fast allen nachlaufen. Die Wahrheit ist nämlich eine Person und diese Person hat einen Namen und sie heißt Jesus Christus. Und wir haben ihn als unseren Herrn angenommen. Und was tut ein Herr? Ein Herr sollte im Idealfall herrschen. Das will unser Herr und das tut er auch. Jesus herrscht, ob wir das erleben und sehen oder auch nicht. Aber ihr Lieben, es fällt uns wirklich sehr viel leichter, unter seiner Herrschaft zu leben, wenn wir erkennen, was die Wahrheit ist, wenn wir das für uns persönlich aus seinem Wort empfangen und annehmen und das als unser neues Leben leben können. Die meisten kehren ja gerne kurze Zeit nach ihrer Bekehrung zum alten Leben zurück. Das ist nicht das, was Gott in Planung hatte und hat. Kurz gesagt, wenn wir in Christus Jesus leben können, dann können wir in der Wahrheit leben. Und Jesus selbst sagt, ich bin das Leben. Das kennen wir alle. So, jetzt sind wir mittendrin im Thema Heilung, denn es gibt kaum ein Thema im Leben von sehr vielen Menschen, die hier mit ihrem Denken so völlig daneben liegen und damit die Dinge falsch sehen und damit Heilung nahezu unmöglich machen. Und deshalb, wie Gottes Wort, lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Gedanken. Das wiegt in diesem Bereich Gesundheit und Heilung wirklich ganz schwer. Tja, Veränderung, ne? Das ist ja was, wo wir alle Hurra schreien. Veränderung mögen die Menschen nicht, aber es ist wirklich notwendig, sonst würde es nicht in der Bibel, in der Heiligen Schrift stehen. Und ihr Lieben, glaubt mir, ich will nicht leichtfertig mit diesen Worten und Gedanken umgehen, denn ich weiß, dass viele Kranke diese Worte und Predigten hören und sich nichts sehnlicher wünschen, als heil und gesund zu werden. Aber seien wir mal ganz ehrlich, bis heute, bis hierhin, haben uns unsere Glaubensinhalte noch nicht so fürchterlich weit dahin gebracht, wo wir gern sein würden. Dabei sind wir doch Christen. Also ist es geradezu entscheidend, sich zu verändern. Wer immer nur dasselbe tut und trotzdem immer andere Ergebnisse wartet, der ist schlecht beraten oder auch gar nicht. Veränderung unserer Gedanken, unserer Sinne, ja unserer Gesinnung, dazu werden wir aufgefordert. Und das wirkt dann in sich gesehen, wenn man darüber nachdenkt und das annimmt, eine schöne Hoffnung. Wir können durch die Veränderung unserer Gedanken aus dem Irrglauben heraustreten und den wahren Glauben annehmen. Wir können die angenommenen Lügen letztendlich erkennen und ablegen und dafür die Wahrheit anziehen und in der Wahrheit leben. Nichts anderes bedeutet es, in Christus Jesus zu sein. Und das Schöne dabei ist, jeder selbst kann für sich ganz alleine entscheiden, ob er das annehmen möchte, ob er das will oder ob er lieber im Alten verharren möchte. Es gibt Leute, die haben sich so an ihre Krankheit gewöhnt, dass sie richtig was vermissen würden, wenn sie sich morgens nicht ihre Stützstrümpfe anziehen müssten oder. Ist so. Ich sage so, wie es ist. Aber denken wir daran, jetzt kommen wieder die beiden Worte, aber Gott. Gott, der Schöpfer, unser Schöpfer, hat seinen Willen durch sein Wort bekannt gemacht und hat von seiner Seite alle Voraussetzungen geschaffen. Wir haben einen perfekten Gott, der nicht nur uns, sondern alles andere um uns herum geschaffen hat. Und in Christus Jesus hat er alles bereitgestellt, was uns zum Heil, zur Heiligung und zur Heilung wichtig ist. Ja, mag da mancher fragen, wo ist denn das Problem? Nun, es muss den Menschen seines Wohlgefallens auch gepredigt werden, damit sie die Wahrheit erkennen und die erkannte Wahrheit die Menschen frei machen kann. Durch die Predigten vom Reich Gottes, das in Christus Jesus ist, können wir die Wahrheit erkennen, die Lüge absetzen und heil und gesund werden. Und mal ganz nebenbei, genau das hat unser Herr Jesus gemacht, als er seinen Dienst hier auf der Erde für die Menschen getan hat. Und genau in dieser Tradition wollen wir also alle Lügen des Feindes erkennen und durch die Wahrheit, durch Jesus Christus ersetzen. Und beginnen werde ich heute und alle folgenden Predigten genau nach diesem Schema, indem ich einfach nur das Wort nehme, unsere bisherigen Gedankengebäude, die auf Lügen basieren, ins Licht der Wahrheit stelle und die Wahrheit wird dann ihr Übriges tun und wirken. Ein Gedanke, der uns immer wieder durch die Finsternis in unser Gedächtnis transportiert wird, lautet oft, ja, möchte Gott denn, dass ich gesund bin oder gesund werde? Vielleicht ist das ja der Wille Gottes, dass ich durch Krankheit oder Schmerzen etwas lernen soll, um seinen Vorstellungen vielleicht etwas näher zu kommen und gerechter zu werden. Dieser Gedanke und einige andere, die in die gleiche Richtung gehen, sind zwar völlig pervers, aber glaub mir, sie sind sehr, sehr weit verbreitet. Und so ein Gedankenmüll glauben die Menschen tatsächlich unbesehen. Wie beschränkt ist das denn? Wer traut denn einem leiblichen Vater zu, seinem leiblichen Kind absichtlich krank zu machen, nur um ihm etwas zu zeigen, um es zu erziehen? Hier, meine Tochter, hast du etwas Gift, damit du mal lernst, nicht immer so laut zu schreien, wenn der Papa schläft. Wie kann man mit normalem Verstand so etwas denken? Na gut, stellen wir die Wahrheit mal dagegen. Wollen wir sehen, was Gott dazu sagt? Was sagt Gott selbst dazu? Die völlig entgegengesetzte Meinung Gottes dazu steht im 3. Johannesbrief 1,2. Mein Lieber oder auch Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut gehen soll. Das müssen wir mal wirken lassen. Geliebte, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut gehen soll. Ist das nicht unglaublich? Nein, natürlich nicht. Das ist der erklärte Wille Gottes aus seinem Wort der Heiligen Schrift. Das haben wir tatsächlich schriftlich. Kopiere aus deiner Heiligen Schrift dieses Wort heraus, vervielfältige es, rahme es in einen goldenen Rahmen ein und hänge es an jeder Wand in deinem Zimmer, in jedem Zimmer. Und denk mal drüber nach, wer, wie oder was ist denn eigentlich Gott? Und du wirst das ganz schnell finden. Gott ist Liebe. Ja, wirklich, das sollten wir alle wissen, das stimmt, das ist die Wahrheit. Gott ist Liebe. Und da kommen sie wieder ins Spiel, unsere eigenen Erlebnisse, unsere eigenen Gedanken. Es ist tatsächlich leider so, dass wir nicht immer alle so liebevolle Eltern gehabt haben. Und gerade unsere Väter waren sehr oft in unserem Land durch ihre Umgebung, durch Krieg und Nachkriegszeit, durch Flucht und Verfolgung kaum in der Lage, Liebe an ihre Kinder weitergeben zu können. Wenn man jeden Tag tote Kameraden um sich hatte, dann wird das Herz immer härter, immer steiniger und ja, ist kaum noch wieder zu bewegen. Aber wer von euch selber Kinder gehabt hat oder immer noch hat, der hatte doch für seine Kinder immer Zeit und viel Liebe in seinem Herzen, wenn es um Kinder an sich und um seine eigenen Kinder im Speziellen ging. Habt ihr das schon mal gehört? Meine Kinder sind ungezogen, meine Kinder machen ständig Fehler, meine Kinder machen sich ständig schmutzig. Da hoffe ich, dass sie mal richtig krank werden und viele Schmerzen haben, damit sie mal was draus lernen können und bessere Menschen werden. Ja, so pervers denken manche Menschen. Nein, ihr Lieben, was für eine perverse Vorstellung, dass selbst bei uns Menschen mit vielleicht schlimmen Erlebnissen in der eigenen Kindheit gehabt hat, das ist kolossal. Und dann noch das Wort dazu, was unter uns Christen Fuß gefasst hat, Gott ist Liebe. Das ist der Charakter Gottes, das ist seine Wesensart, das ist die Beschreibung Gottes für uns, seine Kinder. Es gibt niemanden im ganzen Universum, der seine Kinder so sehr liebt wie unser Vater im Himmel. Und der darum sagt, meine Liebe, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut gehen soll. Als ich diese Worte vor vielen Jahren das erste Mal gelesen habe, da war ich gerade selbst sehr schwer krank. Und da habe ich bitterlich geweint. Warum habe ich so bitterlich geweint? Ich habe geweint über das, was ich Gott damals zugetraut hatte, und was ich dann von ihm durch Jesus Christus, meinen Heiland, neu erkennen durfte. Und das änderte bei mir alles. Das änderte meinen ganzen Lebensstil. Ihr könnt meine Frau fragen, die ist heute zwar nicht da, aber wenn sie mal wieder mitkommt, ihr könnt sie fragen, es stimmt. Ich habe mir dann fortan kleine Kärtchen geschrieben, so Visitenkartengröße. Nein, ich habe sie nicht geschrieben, ich habe sie gemalt. Und ich habe sie gemalt, wo ich mir die Worte Gottes zum täglichen Gebrauch ausgelegt hatte, damit ich sie ohne lange Suchen in der Bibel immer parat hatte. Ja, damals. Dann habe ich mir diese Karten in Visitenkarten-Ringbücher einsortiert, damit ich sie immer bei mir haben konnte. Und dann habe ich sie morgens und abends gelesen. Ich war ja im Außendienst, war also fast nie zu Hause. Aber ich hatte dann das Wort Gottes immer bei mir in meinen Ringbüchern. Und dann habe ich es abends im Hotel oder in der Pension gelesen. Und irgendwann waren diese kleinen Büchlein das Fundament für meine Zeugnisdienste, die ich dann deutschlandweit gehalten habe bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Meine Liebesbriefe von Jesus für mich und durch mich auch für andere. Ich habe es sicher auch hier schon mal gesagt, mein erstes Buch, das ich mir nach meiner Bekehrung gekauft habe, war das Buch Mit der Bibel heilen von Kurt Allgeier. Und das ist bis zum heutigen Tag mein Thema geblieben. Ein schweres Thema, ein Thema, mit dem man sich erstaunlicherweise nicht viel Freunde machen kann, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt. Ein Thema, das vor allem eines ist, angstbesetzt, sehr angstbesetzt. In der sichtbaren Welt gibt es nämlich Ängste, und zwar sowohl bei den Predigern als auch bei den Kranken, die Heilung wünschen. Die bange Frage dort lautet, was ist, wenn nichts passiert und keine Heilung stattfindet? Aber ich kann euch zum Trost Folgendes sagen. In der unsichtbaren Welt gibt es bei unserem Gegenspieler die gleiche Angst. Dort lautet die bange Frage nur etwas anders. Was ist, wenn tatsächlich was passiert? Dann sind sie aber ganz schön angeschmiert, wenn tatsächlich jemand aufgrund des Wortes Gottes gesund und heil wird. Ja, Angst hier, Angst da. Kann man überall erleben, wenn man sich mit diesem Thema befasst und Täter des Wortes werden möchte. Aber zum Glück gibt es jemanden, der zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde immer wieder drei Worte gesagt hat: Fürchtet euch nicht. Warum hat das wohl gesagt? Das war unser Herr Jesus, und das nur einmal so nebenbei. Ich denke, das ist eins der wichtigsten Worte, die Jesus hier zu uns gesprochen hat. Und eine Frage dazu könnte lauten, warum machen das denn so wenige, auch so wenige Christen? Warum fürchten wir uns denn einfach nicht immer mehr, wenn unser Herr Jesus immer wieder zu uns sagt, fürchtet euch nicht? Soldaten würden sagen, Befehlsverweigerung. Wie sagen wir das? Nö, ich möchte lieber meine bekannte Angst pflegen. Das Gefühl kenne ich, da kenne ich mich aus. Aber fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Wisst ihr, wie das geht, dieses Wort in die Schlacht zu führen? Man spricht sich folgendes Wort einmal vor und dann immer wieder. Lieber Herr Jesus, du hast es gesagt, ich soll mich nicht mehr fürchten. Dann komm bitte jetzt mit mir mit und lass uns beide zusammen uns nicht mehr fürchten. Ja, ich habe auch zuerst geschmunzelt, als ich das erste Mal gemacht habe. Mir war auch nicht gleich viel, viel besser. Aber je öfter ich genau dieses Wort genommen habe und nicht mehr selber gekämpft habe, sondern das Wort in die Schlacht geführt habe, da klappte es mit einmal. Und warum wohl sagt unser Herr Jesus mindestens 364 Mal im Neuen Testament, fürchtet euch nicht? Warum? Nun, weil die Furcht für den Menschen in den Menschen der beste Bremsklotz für alle satanischen Kräfte dieser Welt ist. Genauso wie Gott die Liebe ist, so ist Satan die Angst, der Schrecken. Die Furcht, besonders in der Begleitung mit dem Zweifel, verhindert fast alle gut gemeinten Handlungen oder Änderungen, selbst bei Menschen, die es durchaus ernst meinen, und eben auch bei Menschen, die geheilt werden wollen. Was da manchmal für Ängste auftauchen, kann man gar nicht sagen. Angst ist wirklich ein ernstzunehmender Gegner, unser ernstzunehmender Gegner. Wir müssen uns nicht unbedingt an unseren Geschwistern auslassen. Lassen wir uns doch einfach mal an der Angst aus. Das bringt Erfolg. Deswegen lautet der erste Begriff heute zum Thema Heilung: Fürchtet euch nicht. Aber sei es drum, das Handeln Jesu auf dieser Erde bestand nicht nur darin, den Menschen vom Reich Gottes zu predigen, sondern bei allen Evangelisten wird darüber berichtet, dass Jesus Menschen geheilt hat. Ich habe vorhin einen Bericht gelesen. Es gibt viele davon. Es gibt spezielle Berichte über ganz gezielte Heilungen von einzelnen Menschen, aber in der Heiligen Schrift gibt es ebenso Berichte, in denen zusammengefasst davon berichtet wird, dass Jesus, Achtung, alle Menschen heilte, die bei seinen Verkündigungen krank da waren. Und wenn die Bibel schreibt alle, dann meint die Bibel alle. Und damit nicht genug, delegierte Jesus diesen Dienst, diese Aufgabe, die er vollbrachte, dann auch noch an seine Jünger, indem er sie aussandte, genau dasselbe zu tun und auch in Aussicht stellte, dass sie noch mehr tun würden wie er selber. Wow! Schauen wir uns das einfach mal an. Ich denke, wir kennen die Worte aus Markus 16, 15 alle. Es geht hier um Jesus. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und jetzt geht's weiter. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser werden mit ihnen. Wow. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und das jetzt nur mal so nebenbei, wo wir schon mal gehört haben, würde unser Herr Jesus seinen Nachfolgern diese Verhaltensregeln oder Dienstanweisungen weitergeben, wenn er der Meinung gewesen wäre, dass Gott nach Jesu Himmelfahrt niemanden mehr hätte heilen wollen. Blöder Gedanke, nicht wahr? Wenn Jesus uns das sagt und aufträgt, dann können wir davon ausgehen, dass er damit rechnet, dass wir es auch machen. Aber das Thema ist so wichtig und so umfassend, dass man es wirklich ernst nehmen sollte und muss. Und ich habe gelernt und damit auch immer gearbeitet, alles einmal von Beginn an zu betrachten. Also bereits im Alten Testament mal anzufangen, um Sachverhalte, aus denen unsere Glaubensinhalte entstanden sind, aufzuklären. Und dann, wenn nichts passierte, einfach mal zu schauen, wo bin ich denn nun falsch abgebogen? Warum passiert das nicht, was im Wort steht? Und ich habe da Sachen erlebt, ich ganz persönlich für mich, wo ich immer wieder gestaunt habe, wie dumm ich bin. Ja, ist so. Und ich bin aber immer damit gut gefahren und deshalb lasst uns heute mal einen so einen kleinen Versuch machen. Ich will es nicht von der Zeit her übertreiben. Die Suche nach einer neuen Betrachtungsweise alter Heilungsgeschichten beginnt im Alten Testament. Die Suche nach einer guten Heilungsgeschichte beginnt auch im Alten Testament. Betonung war hier auf einer guten Heilungsgeschichte. Es ist die vermutlich größte Heilungsgeschichte, die diese Welt jemals gesehen hat. die aber kaum jemand kennt oder als Heilungsgeschichte überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Es geht um das Volk Gottes zur Zeit ihrer Gefangenschaft in Ägypten. Es geht um das Passahlamm. Jeder kennt die Begebenheit als Auszug aus Ägypten. Und die meisten Christen wissen gar nicht, oder es ist ihnen zumindest nicht bewusst, dass dieses Ereignis auch noch etwas ganz anderes war, als über das, was uns berichtet wurde. Der Auszug aus Ägypten war die größte Massenheilung der Menschengeschichte. Im 2. Mose 12 wird uns davon berichtet, wir erinnern uns vielleicht, hinter dem Volk Israel lagen 430 Jahre Sklaverei. Mit allem, was dazugehört, schwere, beschwerste Sklavenarbeit, also alles, was die Ägypter nicht selber machen wollten. Nebenbei mussten sie sich selbst ernähren durch Ackerbau und Viehzucht, ihren Lebensunterhalt bestreiten und so weiter und so weiter. Und die schwere Arbeit war dabei sicher nicht gesundheitsfördernd, sondern eher krankmachend. Sie hatten alle außerdem die Krankheiten der Ägypter, wie die Bibel sagt, die man sich in 400 Jahren Zusammenleben einfangen konnte. Es hat sicherlich Unfälle, Verletzungen und andere krankmachende Ereignisse gegeben. Auch die Plagen, die Gott über Ägyptenland hat kommen lassen, haben die Israelis zwangsläufig mitmachen müssen. Also das waren alles keine gesundheitsfördernden Sachen. Um uns aber mal in die Geschichte einzulesen, gehen wir einfach mal in 2. Mose 12, denn dort steht, wie die Geschichte die entscheidende Wende genommen hat. Ich lese mal auszugsweise das Wichtige, also 2. Mose 12 und dann erstmal nur bis 28, angedenk der Zeit. Ja, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Achten, ein Lamm, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen ihr das Lamm esst. So sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen, als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Händen, an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Ja. Ja, und dann steht hier noch, und nehmt ein Büschel Hyssop und taucht es in das Blut in dem Becken und streicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum, so haltet diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Soweit der Originalbericht aus der Heiligen Schrift. Haben sicher alle schon mal gelesen oder zumindest auch was von gehört. Was die meisten in Erinnerung haben, das sind die Eindrücke aus den großen Hollywood-Schinken mit Charlton Heston als Mose und die 10 Gebote. Hier wurden die alten und kranken, also in den Filmen, wurden die alten und kranken Leute auf Karren oder Schleppstangen durch den Wüstensand transportiert. Ältere Menschen wurden eingeharkt, unterstützt von den Jüngeren und alle dachten, oh, ist das nicht schön. Ja, das wäre Wäre schön, wenn es dann so gewesen wäre. War aber nicht so. Und das ist es, was ich euch heute noch kurz erzählen wollte. Das ist so nicht passiert. Das passiert, es steht in der Heiligen Schrift. Wir können es im Psalm 105 lesen, wo von den Frühtaten Gottes mit seinem Volk berichtet und somit auch vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erzählt und davon frohe Kunde gibt. Entschuldigt einmal. Im Psalm 105 steht, er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, alle Erstlinge ihrer Kraft. Er führte sie heraus mit Silber und Gold. Es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht. Und so führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel. Wir lesen, ihr Lieben, was wir hier lesen, das war und ist eine Sensation. Ich glaube, das Wort ist nicht zu hoch gegriffen. Als halb Verhungerte waren sie in Ägypten angekommen. 430 Jahre Schwerstarbeit in der Sklaverei, die Plagen Gottes über Ägyptenland mitgemacht und dann nach dem Passafest ausgezogen aus Ägypten. Und was berichtet uns die Heilige Schrift? Und da war kein einziger Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Und als Quelle haben wir das Wort Gottes. Und die Heilige Schrift sagt uns dabei auch noch Folgendes, was wir uns besonders ins Herz einschließen sollten, denn wir haben ja einen unwandelbaren Gott. Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht. Ihr erinnert euch sicher alle an die Stelle im Alten Testament, wo Gott den alten und kinderlosen Mann Abraham nachts aus seinem Zelt treten ließ, ließ ihn zum Himmel blicken, er zeigte ihm die Sterne und er trug Abraham auf, zähle die Sterne. Und ihm dann die Verheißung gab, dass Abraham so viele Nachkommen haben sollte, wie Sterne am Himmel standen. Und in diesem Augenblick beim Auszug aus Ägypten erinnerte sich Gott, als er sein Volk aus Ägypten führte, heraus aus der Sklaverei, hinein in die Freiheit. Und wir sehen, was heute kaum noch jemand, auch viele Christen, kaum noch auf der Rechnung haben. Gott ist treu. Er hält sein Wort. Was er damals Abraham zugesagt hatte, wenn er sein Volk Israel in Ägypten hätte sterben lassen, dann wäre diese Zusage nicht eingehalten worden. Aber in diesem Augenblick erinnerte sich Gott, als er sein Volk aus Ägypten führte, heraus aus der Sklaverei, hinein in die Freiheit. Und wir sehen, was habe ich schon gesagt, Gott ist treu, er hält sein Wort. Das war schon immer so, das ist so auch heute und es wird immer so sein. Gott ist treu, immer. Und beim Auszug aus Ägypten, als mehrere Millionen Israeliten aus der Gefangenschaft befreit wurden und auswandern durften, da erinnerte sich Gott, der Herr, an die Zusage, die er seinem Knecht, dem Mann des Glaubens Abraham, gemacht hatte. Und ihr Lieben, das war damals schon unser Gott. Behalten wir es im Sinn. Und sollte Gott dir mal irgendetwas zugesagt haben und sollte es noch so abenteuerlich geklungen haben, Gott hält sein Wort. So, und nur kurze Zeit später machte Gott dann Nägel mit Köpfen und gab ihnen mitten in der Wüste Gesetz und Recht und gab sich ihnen mit einem zusätzlichen neuen Namen bekannt, als er sprach. Da wollen wir auch langsam zum Ende kommen. Ja, 15, 26. Also 2. Mose 15, 26, mitten in der Wüste. Und dort gab Gott ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, das ist jetzt direkt zu den Menschen, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Jehova Rapha steht im Alten Testament, der Herr, dein Arzt, oder auch der Herr, dein Heiler. Aber hört bitte genau hin, was Gott schon im Alten Testament, im Alten Bund gesagt hat. Und hört auch mal hin, was er nicht sagte. Gott sagt hier nicht, wenn du krank bist, werde ich dich wieder gesund machen. Nein, das sagt der unwendelbare Gott nicht. Die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk sind Recht und Gesetz. Und was sagte Gott ihnen damals inmitten in der Wüste? Er sagte ihnen, solange du meiner Stimme gehorchst und tust, was recht ist, diese Gesetze Gottes beherzigst und auch hältst, dann werde ich dir keine Krankheit auferlegen, wird dich die Krankheit also gar nicht erst erreichen. Und dann sagt Gott das bedeutungsschwere Wort, denn ich bin Jehova Rapha, der Herr, dein Arzt, dein Heiler. Der Herr, der dich heilt, der dich wiederherstellt, der dich wieder ganz macht. Und das hatte Gott damals beim Auszug bereits getan, beim Auszug aus Ägypten. Und das hatten sie zu diesem Zeitpunkt alle bereits erlebt. Die waren ja alle schon aus Ägypten raus und mitten in der Wüste. Das hatte Gott also zu diesem Zeitpunkt bereits für sie gemacht, bevor sein Volk selbst überhaupt etwas machen konnte. Beim Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten hatte Gott sie nicht nur durch das Verspeisen des Passahlamms, das alle gehorsam gegessen hatten, bewahrt, sondern er hatte sie auch alle dergestalt verändert, dass, wie die Bibel sagt, dass kein Gebrechlicher mehr unter ihnen war. Kein Kranker war mehr unter ihnen. Es waren, so schätzt man, 3 Millionen Menschen, die aus Ägypten ausgezogen sind. Und es war kein Kranker mehr da. Wenn Gott sagt alle, dann meint er alle. Wenn Gott sagt keiner, dann meint er keiner. Das war eine Sensation. Sie zogen jubelnd, ja wirklich erlöst mit den Schätzen der Ägypter, reich beschenkt, aus der Sklaverei in die Freiheit hinaus. Und das alles passierte, als Gott sein Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, nachdem sie am Abend vor dem Auszug aus der Sklaverei der Ägypten mit dem neu eingesetzten Passafest das Passahlamm verzehrt hatten und gefeiert hatten. Und in der neu erlangten Freiheit, mitten in der Wüste, erklärte sich Gott seinem Volk und legte die neuen Verhaltensmaßregeln für das Zusammenleben zwischen ihm und den Menschen fest. Und es war damals schon im Alten Bund nicht so, dass Gott sagte, okay, wenn du sündigst und krank bist, dann werde ich dein Heiler sein. Nein, Gott, der das Gesetz von Ursache und Wirkung erfunden und eingesetzt hat, der sagte im Alten Bund, wenn du tust, was ich sage, wenn du gehorsam bist, dann werde ich dafür sorgen, dass dich Krankheiten gar nicht erst erreichen können. Und ich möchte hier schon mal darauf aufmerksam machen, schon hier ging es ganz erheblich um Beziehungen. Es ging um Beziehungen zwischen Gott und den Menschen, zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Und die Frage war, wie war die Beziehung zwischen den Menschen und ihrem Gott? Die Beziehung zu Gott war entscheidend, denn Gott handelte mit den unterschiedlichen Menschen verschiedener Völker sehr unterschiedlich. Den Ägyptern sandte er wegen ihres Ungehorsams, sein Volk nicht ziehen zu lassen, Krankheit und Tod. Und seinem Volk Israel schenkte er Gesundheit zum Auszug aus der Gefangenschaft. Er schenkte ihnen Lebenskraft, Gesundheit und Freude. Und wir haben es schon im Psalm 105 gelesen, da war kein Schwacher, kein Müder, kein Gebrechlicher unter ihnen. Und nur kurze Zeit später sagte er seinem Volk, dass er dafür sorgen würde, dass keinerlei Krankheiten sich ihnen auch nur nähern durfte, verlangte aber als Herr und Gott als Gegenleistung Gehorsam. Ja, ihr Lieben, das wird jetzt ein bisschen viel, wenn ich noch weitermache. Lasst uns an dieser Stelle mal pünktlich Feierabend machen. Worauf es mir ankam, diese Predigt, diese Geschichte setzt sich lückenlos aus dem alten Bund im neuen Bund fort. Und das wollen wir uns dann das nächste Mal angucken. Und wir werden dann die Parallelen sehen, dass dieser treue Gott, der immer und ewig derselbe ist und sein wird und bleiben wird, dass der sich von seinem Handeln her überhaupt nicht verändert hat. Und ich kann zum Schluss sagen, Gott macht keine Fehler. Wenn irgendetwas grundsätzlich nicht klappt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es bei uns liegt. Und das wollen wir uns das nächste Mal dann angucken. Aber ich denke mal, dieser Anmarschweg von heute, der war notwendig. Und schauen wir mal, was demnächst passiert. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch so lange. Ich habe gesehen, keiner hat die Augen verdreht. Das macht mich fröhlich. Gottes Segen für euch. Danke.